Auf Arbeit, der Arbeitswelt-Podcast mit Lia Görges, ein Format von Arbeit und Leben Thüringen. Ja, moin und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und diesen Podcast hörst oder vielleicht ja auch schon wieder hörst. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Und um dich hier schon mal darauf vorzubereiten, der heutige Podcast wird etwas länger als die anderen beiden sein. Das liegt aber auch einfach daran, dass das Thema unglaublich vielschichtig ist. Es geht um Arbeiten in Thüringen, Chancen und Herausforderungen eines Einwanderungslandes. Und meine erste Assoziation war erstmal die persönliche Perspektive eines betroffenen Migranten, der wie uns nämlich nicht wie das rechte Narrativ es ja auch ganz gerne mal behauptet, uns die Arbeit klauen kann. Denn um überhaupt arbeiten zu können, ist es ein langer Weg mit vielen bürokratischen Hürden. Aber ich würde sagen, so nach dem ersten drüber nachdenken und auch durch Gespräche mit meinem Kollegen wurde mir klar, dass dieses Thema aus ganz, ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann und auch sollte. Und genau das machen wir auch heute und das macht es auch so spannend. Denn auch andere Perspektiven dürfen nicht vergessen werden. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit anderen ArbeitnehmerInnen? Denn oftmals werden MigrantInnen als Arbeitskraft eingestellt, weil der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin in erster Linie ein wirtschaftliches Interesse hat. Ganz klar, er oder sie will, dass der Laden läuft, aber es gibt nun mal Herausforderungen, die nicht wegzudiskutieren sind. Zum Beispiel Sprachbarrieren. Und das wird dann leider oft auf dem Rücken der Mitarbeitenden ausgetragen. Wenn die sich bei ihren Arbeitsabläufen untereinander nicht gut verständigen können, kann es natürlich zu Konflikten kommen. Aber auch Faktoren wie kulturelle Unterschiede, wie Menschen arbeiten oder auch wie sie Arbeit sehen, das kann alles zu Unmut führen. Dabei muss das Ganze gar kein Problem sein, denn wir können alle voneinander lernen. Aber es braucht eben eine gemeinsame Basis und wie ich finde auch einen Raum, einander sich anzunähern und eben auch Unterstützung von einem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin zu haben. Zum Beispiel durch das Fördern von Sprachkursen, Sprachbarrieren und somit auch irgendwie zwischenmenschliche Barrieren abzubauen. Kleiner Spoiler, genau darum soll meine nächste Podcast-Folge gehen. Wie nämlich so ein Unternehmen diese Herausforderungen lösen kann. Denn ich finde, Berührungsängste zu haben, kann ja auch erstmal in Ordnung sein. Und das ist ja auch irgendwo menschlich. Vielleicht ein bisschen Angst vor Unbekannten zu haben, aber es geht ja darum, wie gehe ich damit um? Suche ich den Kontakt oder bin ich dann einfach grundlos der Person ablehnend gegenüber, obwohl das Problem eigentlich bei mir liegt? Aber hier soll es natürlich nicht nur um mögliche Herausforderungen gehen, sondern auch um Chancen, persönliche und arbeitsmarktpolitische. Denn der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig und ein akutes Problem, welcher sich immer weiter in den nächsten Jahren verschärfen wird. Aber da will ich jetzt auch gar nicht zu weit einsteigen. Ich wollte euch aber einen Rahmen für dieses Gespräch geben und jetzt meinen Experten gerne zu Wort kommen lassen. Und dieser Experte ist Adam Aizawi. Und wow, ich war echt überwältigt, muss ich sagen, von dem, was er alles macht und gemacht hat. Weil dazu bemerkt, wir kennen uns bereits und ich dachte eigentlich zu wissen, was er so tut, aber er ist wirklich sehr umtriebig. Und ich denke, er wird im Gespräch bestimmt auch nochmal das ein oder andere Wort dazu verlieren. Also, Adam selbst ist Ende 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen. Dort hat er Informatik studiert, wollte sich aber hier umorientieren zu sozialen Projekten und das Ganze hat er auch getan. Hier in Erfurt setzt sich Adam aktiv für geflüchtete Menschen ein, sei es durch Redebeiträge auf Demos gegen rechts, durch diverse Radioprojekte, er erzählt an Schulen seine Fluchtgeschichte, engagiert sich bei der Seebrücke, moderiert Veranstaltungen, spielt in Theaterstücken und was natürlich hervorzuheben ist, dass ich sogar von dem Flüchtlingsrat mit dem Leuchtturm 2020 ausgezeichnet wurde, als Preis für sein Engagement für die Rechte von Geflüchteten. Und das ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was er alles macht und auch immer noch tut. Und ganz nebenbei hat er jetzt seine Ausbildung in Konfliktbearbeitung und transkulturelles Lernen abgeschlossen und arbeitet in dem Projekt CORA, Kontrarassismus, Pro-Migration und Asyl im Flüchtlingsrat Thüringen e.V. Dort berät Adam mit seinem Kollegen lokale AkteurInnen und zivilgesellschaftliche Initiativen zu den Themen Migration und Asyl. Sie geben Workshops und Schulungsangebote, überarbeiten Trainings und Workshops, um zu sensibilisieren für Rassismus, Diskriminierung, Flucht und Asyl. Und darüber hinaus natürlich noch diverse andere Dinge. Und eins noch vorweg, was sehr wichtig ist. Adam wird das Ganze vorwiegend aus seiner beruflichen Indikation erzählen, aber auch immer mal wieder ins Private switchen. Denn er hat es selbst erlebt. Und ich denke, das ist auch das, was das Ganze so authentisch macht. Denn es ist auf der einen Seite Erfahrungswissen und auf der anderen Seite seine Fachexpertise. Jetzt aber Schluss mit dem Vorwort. Schön, dass du da bist, Adam. Erstmal, wie geht's dir?
Mir geht's soweit gut. Ich bin sehr neugierig und gespannt tatsächlich auf diese Podcast mit dir, Lea.
Das freut mich. Und die Frage, die sich mir direkt angeschlossen hat, ist, wow, du machst so viel, wo nimmst du deine ganze Energie dafür her?
Tatsächlich von den gesellschaftlichen Krisen, die um uns drumherum. Also es gibt viel zu viele Probleme, die man behandeln muss, ob das hier direkt in der Gesellschaft, in Erfurt, Thüringen, aber auch weltweit. Und das ist frustrierend, aber ich kann das nicht zuschauen. Deswegen tue ich einfach viel, wie ich kann. Und es macht mir schon Spaß, mal wieder mit Menschen zusammen zu sein. Also das ist eigentlich meine Grundlage, mein direkter Bezug.
Ja, sehr beeindruckend, wirklich. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt ins Thema. Und zwar habe ich ja gesagt, man kann das von unterschiedlichen Seiten aus beleuchten und einfach mal mit der persönlichen anfangen, also die eines Migranten. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ich komme hierher, ich flüchte aus meinem Heimatland nach Deutschland und die ersten Wochen sind zu verstrichen und ich möchte anfangen zu arbeiten. Was brauche ich dafür? Was ist dafür nötig?
Ein Aufenthaltserlaubnis.
Und was genau ist ein Aufenthaltserlaubnis?
Ein Aufenthaltserlaubnis ist eine deutsche bürokratische Hindernisse im Weg der Integration, der Zuwanderung, Fachkräftezuwanderung. Arbeitserlaubnis heißt es, warum hat man, also aus welchem Grund ist derjenige nach Deutschland gekommen? Ob das direkt quasi durch Visum für bestimmte Arbeitsstellen oder ob das Asyl, Flucht sozusagen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Rechte. Zum Beispiel innerhalb der EU dürfen EU-BürgerInnen, sprich auch Ausländer, tatsächlich jede Arbeitsstelle annehmen. Aber die Ausländerbehörde muss das nochmal zustimmen. Also nicht die Arbeit an sich zustimmen, aber überhaupt das Aufenthalts, dass man quasi an diesem Ort angemeldet ist, sprich Erfurt. Von daher muss die Behörde immer zustimmen, wer darf arbeiten und wer nicht. Es gibt die Genf-Abkommen, so Flüchtlings-Genf-Abkommen von 47. Aufgrund dessen werden sehr viele Entscheidungen getroffen bei der Ausländerbehörde, ob derjenige arbeiten darf oder nicht. Je nachdem, welcher Asylstatus. Es gibt Menschen, die dann hier bleiben dürfen. Es gibt Menschen, die dann abgeschoben sein müssen oder Duldung bleiben und da dürfen sie nicht arbeiten. Von daher schaut immer die Ausländerbehörde, ob der rechtliche Rahmen bestimmt, also die Voraussetzungen sozusagen erfüllt sein können. Und das ist die allererste Stelle. Es gibt sehr viele Menschen, die seit längerer Zeit hier sind und dürfen halt nicht arbeiten, weil die Ausländerbehörde das nicht erlaubt.
Mhm. Und du hast gerade schon so ein paar Begrifflichkeiten benutzt. Vielleicht können wir die für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal kurz definieren. Was ist denn so der Unterschied zwischen Asyl, Duldung, Aufenthaltstitel? Kann man das so kurz anreißen?
Ich kann es versuchen, ganz einfach zu erklären. Wenn jemand aus einem anderen Land kommt, hat eine Flucht erlebt, vom Krieg anhand jetzt von den jetzigen aktuellen Krieg von der Ukraine, die Menschen fliehen vor Ort. Wenn die Nachbarländer geöffnet sind, dann gehen sie dorthin, weil dort kein Krieg ist und die Nachbarländer nehmen sie dann auf. Für die Geflüchtete aus beispielsweise Syrien, Eritrea, Somalien und noch ein vierter Staat, diese Geflüchtete dürfen in Syrien Aufenthalt bekommen. Die aus dem Irak, aus Iran, aus Afghanistan, aus dem Kongo, aus Algerien, aus Kosovo, aus Bosnien dürfen kein Asyl bekommen, weil ihre Länder sind sicher, sagte das Auswertungsamt. Also das heißt, die Außenbeauftragte, also im Außenministerium, bestimmen, welche Länder sozusagen noch sicher sind oder nicht. Und das bearbeitet der BAMF. Man stellt einen Asylantrag, man ist geflohen, stellt Asylantrag, dann wird über das BAMF, BAMF ist das Bundesamt für Flüchtlings- und
Migration. Und
ne? Genau. Und ja. Sie entscheiden in der ersten Linie, ob derjenige, die oder der Recht auf Asyl hat. Und das wird geprüft sozusagen. Entweder bekommt man 3 Jahre Vollanerkennung. Also man ist in diesem Prozess, wenn man, ich komme aus Syrien, ich komme in Deutschland an, ich stelle einen Antrag, dann heiße ich Asylbewerber. Sobald es zu einer Entscheidung kommt, wenn es positiv, dann wäre 3 Jahre, dann heiße ich aus politischen Gründen Flüchtlinge, sozusagen den Status von Flüchtlingen, aber das ist eine politische Sache, vielleicht kommen wir nochmal später dazu. Genau. Und wenn man sagt, Moment mal, es kann sein, dass in deinem Land nicht so richtig grundlegende Probleme gibt, dass du geflohen bist, deswegen bekommst du nur subsidiären Schutz, das ist nur 1 Jahr. Oder man bekommt eine Ablehnung. Derjenige kommt, ich habe heute für einen Mann aus Libyen, der mit seinen 2 Kindern und seiner Mutter geflohen, er hat bei der Armee gearbeitet und er ist geflohen von der Armee sozusagen und er suchte gerade einen politischen Asyl in Deutschland und ich habe ihn nochmal bei der Übersetzung unterstützt bei der Anwältin und der zum Beispiel wird eventuell kein Asyl bekommen, weil er Fingerabdrücke in Italien hinterlassen hat. Andere Geschichte, aber sie können ihn nicht abschieben, weil es gibt keine direkte Wege nach Libyen. Das weiß die Regierung, das weiß der BAMF. Deswegen bekommt solche Menschen erstmal eine Duldung mit Abschiebung. Und das ändert sich der Status und das bestimmt immer die Ausländerbehörde. Wer Duldung bekommt, wer Abschiebung bekommt und wer Verlängerung für das Aufenthaltstitel bekommt.
Okay. Wow, ich finde, das sind immer so ein Dschungel an Wörtern und man kann das manchmal gar nicht so richtig zuordnen. Aber ja, alles steht und fällt dann halt auch immer mit der Ausländerbehörde, dass man da Glück hat, auch mit netten Mitarbeiterinnen, oder? Die sich dann, oder Mitarbeitern, die sich da neben diesen ganzen Rechtssachen natürlich, die einfach klar gesetzt sind, aber ich habe das oft erlebt, dass Leute sagen, naja, die gut Mitarbeiter einfach haben.
Man muss das schon besser strukturieren. Also unabhängig von Rassismus und Diskriminierung, was ist dann generell ein Problem der deutschen Behörden gegenüber von MigrantInnen? Bei den Ausländerbehörden explizit gibt es halt große Probleme, weil sie bestimmen die Sicherheit für die Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt sind. Es gibt ein Problem, vielleicht können wir mal später nochmal das angehen, dass ein Arbeitgeber den Arbeitsvertrag verlängern möchte, aber der Arbeitnehmer hat noch kein Aufenthalt und das liegt bei der Behörde. Und viele bekommen keine Arbeit, weil sie zum Beispiel nur 1 Jahr Aufenthalt haben und 6 Monate und nicht die reichenden Dokumente. Und übrigens, innerhalb der jetzigen Woche, wir sind Anfang Oktober, ist es so, dass der Landes-, also der Bundesverband, der Handelskammer, Handelskammerverband, der Vorsitzende hat nochmal deutlich das gesagt, wir haben ein großes Problem mit den Ausländerbehörden in Deutschland. Sie müssen aufhören mit den Bürokratie, mit diesen Hürden, damit wir einfach Fachkräfte holen. Und das ist ganz aktuelle Debatte.
Auf jeden Fall, da kommen wir nämlich später nochmal drauf zu sprechen, gut, dass du das ansprichst. Kann man denn ungefähr sagen, wie lange dauert das ungefähr, wenn ein Migrant hier nach Deutschland kommt, bis er wirklich eine Arbeitserlaubnis hat, bis er arbeiten darf?
Es ist wirklich unterschiedlich. Zum Beispiel die Ukrainer, deren Recht auf Asyl, auf Flucht, wurde auf der EU-Ebene entschieden. Das heißt, dass die deutschen Behörden, Bundes und Land, müssen ganz schnell diesen Aufenthalt zustimmen und quasi umsetzen. Und jeder Ukrainer kann innerhalb von 1 Woche sozusagen durch den Antrag eine Arbeitserlaubnis bekommen. Weil das ist auf einer EU-Ebene entschieden. Das heißt, für die Leute aus der Ukraine gibt es die Möglichkeit, sofort arbeiten zu können. Das wurde für die anderen Geflüchteten 2015 oder 2001 mit den Afghanen oder in den 90ern nicht ermöglicht. Aber es wurde quasi auf die Gesetzebene geändert, dann war es möglich. Also es ist gesetzlich angelegt und normalerweise, wenn jemand aus Syrien kommt, es gibt immer noch Krieg da, die Syrer bekommen Aufenthalt, bekommen Rechts auf Asyl. Zwar nicht immer 3 Jahre, das ist immer unterschiedlich, wie das entschieden ist. Heutzutage im Vergleich zu 2014 oder 15 bekommen das innerhalb von 6 Monaten bis zu 1 Jahr. In der Regel, weil in der Zeit wird den Asylantrag geprüft und wird dafür positiv entschieden und sobald das geschehen ist, bekommt man den Erlaubnis von der Behörde.
Okay. Hast du denn das Gefühl, es wird den Leuten einfach gemacht zu arbeiten? Weil, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich sind wir ganz dringend darauf angewiesen, dass Leute hier arbeiten.
Also der Arbeitsaufenthalt ist, oder die Genehmigung, es ist die eine Sache, die kommt irgendwann. Die Behörde kann das sozusagen nicht verweigern. Sie versuchen das immer zu verlangsamen, den Prozess, je nachdem, welcher Fall das ist. Sozusagen, es ist sehr willkürlich. Es gibt keine systematische Auseinandersetzung damit. Deswegen ist es sehr willkürlich. Und wenn man den Aufenthalt bekommen hat, beginnt halt die anderen Schwierigkeiten, sprich die erforderliche Sprache, weil alle deutschen Unternehmer sind unflexibel, was es andere Sprachen angeht, sozusagen, und versuchen, die eine Sprache zu fordern. Und das ist ein langer Weg, um überhaupt zu lernen, weil Integration ist halt so keine Einbahnstraße. Es ist immer geben und nehmen. Und die Leute brauchen auch Dialog, Austausch. Wie kann man überhaupt eine Sprache lernen? Ein Kind wird von allein keine Sprache lernen. Braucht die Eltern, braucht andere Kinder. Es ist halt menschlich so, dass wir den einander brauchen. Und die MigrantInnen haben Schwierigkeiten quasi bei der Sprache. Wenn wir über Fachkräfte sprechen, ist es ganz anders als jemand, der Flucht hat. Weil da muss man auch auf den Hintergrund schauen. Jemand, der als Fachkraft nach Deutschland gekommen ist, aus Indien, aus Pakistan, whatever, kommen aus aller Welt tatsächlich Leute hierher, weil Deutschland hat einen guten Ruf. Das wird politisch sehr gut gearbeitet, dass es immer guten Ruf gibt, sehr viel Gelder werden gesteckt. Jedenfalls, da kommen Leute, die ihr Leben lang etwas studiert haben, sich vorbereitet haben und bestenfalls in der Heimat B1, B2 oder C1 schon Kurse absolviert haben. Und das kann man sogar kostenlos bei deutschen Botschaften und durch gute Institut außerhalb sozusagen. Da kommen sie vorbereitet, die sind umgezogen. Sie wissen, ich habe eine Heimat, ich habe ein Land, es ist alles okay, ich bin umgezogen. Da über diese Menschen, also mit diesen Fachkräften kann man nicht so umgehen wie jemand, der Eltern verloren hat, das Haus in der Heimat komplett zerstört wurde gefoltert, hat einen Bootweg hinter sich im Mittelmeer sein Leben riskiert, wurde geschlagen von ungarischen Grenzbeamten oder zurückgewiesen von den griechischen und erlebt Rassismus von Nazis, aber auch irgendwie Rechtsradikaler wie AfD-Anhänger beispielsweise. Da ist es andere Wahrnehmung tatsächlich. Von daher diese über Migration zu sprechen, muss man sehr, glaube ich, konkreter die Beispiele raussuchen, sozusagen. Und es ist halt sehr unterschiedlich. Genau, für die Geflüchtete, es geht der Weg, um die Sprache zu lernen, sozusagen. Dann können sie quasi sich auf der Suche machen, wenn ihre Dokumente anerkannt sind. Und das ist ja auch noch andere Herde, weil es hat mit Bürokratie zu tun, mit Anerkennungsverfahren. Der Arbeitgeber oder die deutschen Behörden sagen, das akzeptieren wir nicht, wir müssen das überprüfen, es wird überprüft, es kostet auch viel Geld, um das anerkennen zu lassen. Ich habe auch den Prozess gemacht, Übersetzung und so weiter kostet immer so zwischen 400, 500 Euro, dann das Anerkennung, es ist viel Geld, was man auch nicht leicht hat. Oder bestenfalls ist derjenige 21 Jahre alt, hat 7 Jahre von seinem Leben, also ab 14, schon im Krieg verbracht und hat nichts abgeschlossen, da muss derjenige nochmal halt integriert wird. Entweder in der Schule oder zwanghaft machen, also sehr viele die Ausbildung, weil sie überhaupt nicht an die Uni rankommen, sozusagen. Und dann müssen sie aufgenommen werden, weil eine Ausbildung zu machen, ist es meistens durch ein privater Unternehmer. Und das hat auch von der Atmosphäre in dem Unternehmer zu tun. Also der Weg ist nicht so leicht, es sind sehr, sehr viele Stationen tatsächlich, also von Arbeitserlaubnis, die Sprache, dann noch die Qualifikation und dann Arbeit zu finden. Ich saß gestern mit einer Frau aus Syrien, alleinerziehende Mutter. Sie ist mit Familiennachzug gekommen hierher. Es gab Schwierigkeiten zwischen ihr und ihrem Mann. Sie haben sich getrennt, beziehungsweise der Mann hat es gemacht. Und sie ist allein mit dem Kind. Ein super süßer, sehr kluger Kind. 9 Jahre alt, 8 Jahre eigentlich in der Schule. Und sie ist einfach überfordert, weil sie hat noch 3 Schwestern in der Heimat. Ihre Mutter ist gestorben und ihr Vater ist vor ungefähr 2 Monaten aus dem Gefängnis rausgekommen. Er war inhaftiert von der syrischen Regierung als Opposition. Und sie hat die Verantwortung vor ihrer Schwester. Sie hat Kopftuch und sie sagte, die Probleme, was in der Heimat ist, oder die Erziehung gegenüber von meinem Kind, das kriege ich alles hin. Und zusätzlich zu arbeiten, werde ich auch es tun und schaffen. Ich bekomme aber als eine Frau mit Kopftuch, als alleinerziehende Mutter, keine Arbeit. Ich kann nirgendwo anfangen. Und ich kann nicht einfach nochmal eine neue Ausbildung überhaupt beginnen, sozusagen. Sie hat Jura studiert, also eher Bäsch, war es Jurastudium. Jurastudium gilt halt in keinem anderen Land sozusagen. Und das ist so ein alltäglicher Beispiel. Frauen, alleinerziehende Frauen hier haben bessere Möglichkeiten. Die sind dennoch benachteiligt, als deutsche Frauen sogar. Aber sie schaffen es durch Freunde, Bekannte, Umfeld sozusagen, das zu tun. Und sie haben auch nicht diese sofortige Diskriminierung und Rassismus, weil sie keine Symbole haben. Sie trägt ihren Kopftuch und damit ist sie super benachteiligt, dass sie sagte, ich bin seit anderthalb Jahren hier, ich habe die Sprache gelernt, aber ich finde keine Freunde, keine Menschen, so richtig, und auch keinen Anschluss auf Arbeit. Sie sagte im Westen, das ist auch noch eine andere Geschichte, sie sagte im Westen zum Beispiel, werde ich bestimmt bessere Chancen bekommen. Das sagen sehr viele mittlerweile. Und sie meinte, dachte ich mir, wieso, was ist da anders? Und sie meinte zumindest, dass eine Frau mit Kopftuch wird bei normalen Arbeiten wie Rosemann, Zara, New Yorker oder irgendwas eine Arbeit finden, einen Minijob zumindest. Das gibt es nicht mal so richtig hier.
Ja, das macht einfach immer noch einen großen Unterschied, ne? Ich glaube auch, das darf man gar nicht so wegdenken, dass es immer noch einen Unterschied zwischen Osten und Westen leider gibt. Und das auch es dann vielleicht mehr Migranten in den Westen zieht, weil es da auch einfach schon mehr Migranten gibt als im Osten und dann die Strukturen auch besser für sie sind.
Und es ist tatsächlich so, aber als ich dann hierher kam, ich habe von einem Deutschland gehört. Ich habe nicht von zwei Deutschland gehört. Ja. Und in Erfurt nach ein paar Monaten begegnet mir das Thema Ost und West und ich dachte, ich weiß, dass es mal getrennt war nach dem Krieg, nachdem Deutschland verloren hat, wurde es getrennt, aufgeteilt und da kam die Einigung. Aber ich habe nicht gedacht, dass es immer noch absehbar ist, zu erleben, zu spüren, zu sehen. Und das ist echt krass schockierend. Und die Geflüchtete, die Migranten, also die Geflüchtete, die Fluchterfahrung haben, dürfen nicht mal entscheiden, wo sie sein können. Mhm. Also das heißt, wenn ich heute eine Arbeit finden würde, außerhalb von Erfurt muss die Ausländerbehörde zustimmen. Und das machen sie meistens auch nicht. Man darf zum Beispiel Thüringen nicht verlassen.
Für wie lange eigentlich?
Wenn man anerkannt wird, muss man zwanghaft 3 Jahre in dem Bundesland bleiben, wo man ist.
Okay, also auch erst, wenn es anerkannt ist. Also wahrscheinlich genau. Dann deutlich länger.
Und wenn man keine Anerkennung hat, ist das immer abhängig von der Behörde.
Mhm. Ich fand das gerade auch gut, was du gesagt hast, dieses, wenn wir ja auch darüber sprechen, arbeiten in Thüringen und Migranten als und Migrantinnen als Arbeiter und Arbeitnehmerinnen sehen, dass das eben Menschen sind mit einer Geschichte, die einfach nicht zu vergessen ist und dass man das nicht einfach so als bloße Arbeitskraft ist, die man einsetzt, sondern was für Faktoren sind noch wichtig. Genau, wir müssen daran arbeiten, dass Frauen, auch wenn sie ein Kopftuch tragen, dass das eben kein Ausschlusskriterium mehr ist.
Ja, es ist immer noch tatsächlich stark. Wie ein Unternehmer oder wie das Team quasi den anderen sieht. Sobald derjenige bestimmte Merkmale hat vor diese europäische, weiß geprägte Wahrnehmung, wird dann sofort konfrontiert mit vielen Ebenen tatsächlich, auch Fragen und wird entweder der Mensch komplett reduziert aber oder gleich abgelehnt und zu sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun.
Ja, genau. Also Rassismus ist auch, also aus deiner Perspektive ist einfach ein sehr, sehr großes Thema hier. Also bezogen auf den Arbeitsmarkt.
Es hat schon, es ist ein krasses Thema. Man redet darüber nicht so viel, aber es ist manchmal nicht so offensichtlich rassistisch, sondern halt in der Art und Weise, in der Mentalität tatsächlich drin, wie man genau mit Menschen geht. Ich komme aus Syrien, ich habe die Sprache hergelernt, ich habe hier Ausbildung absolviert, ich arbeite in einem Bereich, was es nicht in Syrien so aktiv war. Ich habe das auch hier gelernt, in der politischen Bildung bewege ich mich am meisten, obwohl ich das häufig mit Kultur verbinde, weil man kann das eine voneinander nicht trennen. Aber ich merke wieder, man bringt unheimlich viel Leistung und dann wird man quasi noch anders behandelt, obwohl man sich doppelt so viel Mühe macht. Also die Sprache und auch das Deutsch als Arbeitsalltag, das ist auch ja mal besonders. Also es gibt bestimmte Art und Weise von dem Filterkaffee, also klischeehafter Dinge, aber es hat sehr viel damit zu tun, diese Atmosphäre, die spielt auch eine große Rolle, wie man in der Heimat vorher gearbeitet hat und wie man zu arbeiten hat. Und es gibt ja, wie gesagt, bestimmte Art und Weisen zu arbeiten, aber häufig ist es halt so, dass man immer kontrolliert ist und nach bestimmten Schriften dann arbeiten muss. Da gibt es nicht so viel so Freiheiten, etwas anderes zu gestalten. Ne? Die Welt ist sehr vielfältig. Es gibt Leute, die sozusagen gerne Mail schreiben. Es gibt aber Menschen, die halt kommunikativ sind und machen Face-to-Face. Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie man Aufgaben erledigt. Das ist von Mensch zu Mensch Unterschied. Und wenn man das halt verallgemeinert und muss die eine Art quasi als Grundlage sein, man ist beschränkt. Mhm. Man kann nicht auch aus den eigenen Erfahrungen etwas halt umsetzen, sozusagen. Ich merke das von Gesprächen zum Beispiel zu meinem Bruder oder zu meinem Cousin. Sie arbeiten in einem Unternehmer vor großen Großhandel für Bioprodukte. Die erzählen mir regelmäßig Geschichten, was ist auch vielleicht aus Spaßebene von den Kollegen sind. Es sind ja voller rassistischer Äußerung, auch sexistischer Äußerung. Also die Mentalität, also nicht pauschal zu sprechen, ist es ganz schwierig, aber diese Mentalität ist ja immer noch dann da mit den Sprüchen, mit den Fragen sozusagen. Mein Bruder bietet, er ist Muslime und er bietet einen seiner Kollegen, als er das mitbekommen hat, dass er das macht, und das hatte er erst nach 5 Jahren gezeigt. Also er hat es nicht heimlich gemacht, er hat vorher nicht gebietet. Irgendwann fühlte er sich als Mensch so frei und möchte sich einfach mal ausleben und auch daran, also sich ausleben von Ritualen, wo er daran glaubt, und er nimmt sich halt in der Pauserzeit sozusagen umzubieten. Der Kollege hat einen Witz gemacht, während er gebetet hat, er meinte, willst du jetzt Allahu Akbar sagen und uns explodieren hier? Also, ne, es ist sehr, sehr, sehr banal und mit einem Lachen verbunden, aber das ist halt ein Stück Alltag.
Ja.
Und wie die MigrantInnen, wie die Geflüchtete, also wie diese Menschen mit solchen Witzen als Beispiel, ne, umgehen, ist es sehr individuell. Menschen lachen darüber, ich kann das nicht liegen lassen, auch wenn das ein Witz sein sollte. Jeder ist unterschiedlich und viele ziehen sich zurück, weil sie Angst vor Eskalation und Problemen haben.
Mhm.
Und das ist, so kann man es, dass sich vorstellen, das ist häufig aus der Mentalität heraus. Die deutsche Gesellschaft hat unheimlich viel Sexismus. Es gibt Kolonialwurzeln, es gibt die Nazi-Zeiten, es gibt immer noch Sexismus. Man läuft in den Straßen und sieht auf einem Auto eine fast nackte Frau, wo da drauf steht Bauarbeiter oder sonstiges. Und das ist auch ein Stück von dem, was wir als Geflüchtete oder als Menschen, die anders geprägt sind, aus anderen Ländern kommen, komplett befremden. Es hat mit uns an sich nichts zu tun. Also der Hass gab es vor kurzem, bevor die Geflüchtete aus Syrien kamen. In Erfurt war es gegen Rumänien und Ungarn. Vorher war von den Menschen aus Jugoslawien. Vorher war von den Juden. Es gab immer irgendwie jemand, der quasi dieser Hass bekommen hat. Und ich denke nicht, dass sich das geändert hat. So richtig. Es ist immer noch in der Mentalität auszuleben, sozusagen zu spüren.
Ist ja auch ganz oft so unterschwellig, wie du gerade gesagt hast. Und ich finde, auch das muss man klar deklarieren als Rassismus, was deinem Bruder da passiert ist. Ich glaube, viele sagen immer, naja, und das ist ja irgendwie ein Witz. Und das ist ja lustig gemeint, aber da steckt ja was hinter, dass man sowas überhaupt sagt. Ich finde, da sollte man auch mal darüber nachdenken, was macht das denn mit der betroffenen Person? Einmal muss ich das jetzt sagen und zweitens, das sind ja rassistisch geprägte Denkweisen, wenn man sowas sagt.
Ich denke nicht, dass man sich diese Frage stellen muss, was macht sich der betroffene Person? Da teilen wir mal wieder Rollen, dass eine Person betroffen und die Opfer sein wird und man ist der Täter. Wir müssen aus dieser Schuldebene rauskommen. Das heißt, es braucht Verantwortung, Bewusstsein und eine Beziehung auf Augenhöhe. dass man auch die anderen nicht als Geflüchtete oder als besonderer Person oder besonderen Gruppen sie wieder in eine Kategorie zu stecken, auch wenn man das lieb meinte, sondern einfach mal sie auf Augenhöhe wahrnehmen mit Dialog und Bewusstsein, dass man, dass wir uns ähnlich sind und wir gehen in eine Beziehung, die voller Respekt ist. Unabhängig, ob das halt auf der Arbeit oder außerhalb sozusagen und auch den anderen mit höheren Wahrnehmungen zu begegnen und dass man halt kommunikativ bleibt. Das müssen wir auch alle, glaube ich, lernen, dass wir offen und ehrlich miteinander sprechen und sozusagen in Beziehung gehen. Und das wird, glaube ich, eher die Lösung sein, statt wieder diesen Blick zu haben, okay, wir arbeiten jetzt daran an Rassismus, das ist eine Debatte in Deutschland, dann machen wir keine MigrantInnen, dann machen wir gerne Geflüchtete, dann machen wir lieber People of Color. Das ist ein schöner Fachbegriff, dann können wir mal das nutzen, aber das ist genau die gleiche Mentalität. Dass man sagt, okay, People of Color heißt jeder, der farbig sein könnte, wenn man den Begriff einfach banal übersetzen möchte, dann heißt das jemand, der nicht weiß ist. Und das ist wieder die Mentalität, die daraus quasi den anderen als Gruppe wahrnimmt.
Aber ist People of Color nicht ein politischer Begriff, der gar nicht die Hautfarbe meint, sondern man meint ja Menschen, die Rassismuserfahrungen erleben?
Genau, aber in der Fachbegriff hast du genau diese Definierung von einer bestimmten Gruppe. Aber was wir erleben, also dieses Rassismus ist genauso, es ist eine Art von Diskriminierung. Rassismus, ja. Um zu verstehen, ist es quasi eine Art von Diskriminierung. Sexismus ist ebenfalls eine Art von Diskriminierung. Die beide sind auf einer ähnlichen Mentalität aufgebaut. Das heißt, ich bin am Top der Pyramide und alle anderen sind niedriger als ich. Ob das eine Frau ist oder ein Migrant und so weiter. Und das ist der gleiche Mentalität. Man muss einfach mal aufhören, irgendeine Gruppierung zu finden. Weil durch diese Gruppierung gehen wir damit genauso wieder um. Das heißt, wir und sie. Und das stimmt gar nicht. Jeder Mensch ist, also in meiner Ausbildung handelt es sich sehr viel um das Transkulturelle. Transkulturelles Lernen heißt, jeder von uns hat zwei Eltern. Die sind genetisch sehr einzigartig durch ihre Prägung. Und diese Eltern haben mich auf der Welt gebracht. Das heißt, die Genetik, die ich habe, wissenschaftlich, ist einzigartig. Plus meine Prägung, die ebenfalls einzigartig, weil ich war an bestimmten Orten mit bestimmten Leuten und so weiter und es hat mich geprägt, was ich gelernt habe. Nicht mal Zwillinge werden das Gleiche erleben. Das heißt, jeder von uns ist eine Art einzigartige Person. Innerhalb von einer Familie sehen wir diese Vielfalt und diese Unterschiede. Und wir müssen es anfangen zu lernen, mit jedem Mensch auf dieser Erde, die über 8 Milliarden Mensch, so zu sehen, ob das eine Frau, ein Mann, ein Älterer, aber auch ein Kind. Das ist auch jemand, der auch lernt. Aber irgendwann werden sie durch Schule geformt, dass sie genau die gleiche Denkart und Weise bekommen wie erwachsene Menschen. Das ist halt der falsche Ansatz, sozusagen genau diese Gruppierung zu nehmen aus meiner Perspektive und eher auf dieses individuelle Beziehung dann gehen. Das wird halt sehr viel helfen, auch innerhalb zum Beispiel den Unternehmer. Ich arbeite mit einem Team, der super vielfältig ist. Wir sind 8 Mitarbeiter bei dem Flüchtlingsrat. Es gibt Leute mit Kinder, alleinerziehende Mutter, junge Menschen und ältere Menschen. Wir sind super unterschiedlichen Menschen, die zusammenarbeiten müssen. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, wir haben unterschiedliche Erfahrungen und Prägungen. Wie kann man das Beste daraus machen? Es gibt keine richtige Integration. Nicht vor uns alle. Es hat nicht mit mir als Migrant zu tun, sondern generell. Es geht einfach darum, wie kann ich in Beziehung gehen mit allen anderen und auf alle beachten, sozusagen, dass diese Bereicherung durch unterschiedliche Erfahrungen zusammenkommt und wirklich ein so starkes Team macht. Wenn man in großen Unternehmen unterwegs ist, wird quasi über die Menschen hinaus entschieden, was sie zu tun haben. Und da geht man verloren schon in dem Unternehmer. Wird man sich quasi nicht unterscheiden. Ja.
Ja, ich würde ganz gerne mal wieder den Bogen zurück zur Arbeitswelt spannen. Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass es für Migranten und Migrantinnen oft sehr schwer ist, überhaupt der Weg ins Arbeitsleben. Was müsste sich denn aus deiner Sicht ändern, dass sie es leichter auf dem Arbeitsmarkt hätten?
Es muss erstmal grundsätzlich die deutsche Bürokratie abgeschraubt. Also rechtlich. Und nicht nur, dass man Aufenthaltserlaubnis beispielsweise bekommt, sondern gleich eine Niederlassung. Das spielt eine große Rolle. Wenn ich hier in Erfurt bin und weiß, dass mein Arbeitsvertrag beispielsweise alle 1 oder 2 Jahre verlängert wird, beispielsweise im Bildungsbereich, in anderen Bereichen ja auch, man bekommt nicht sofort einen unbefristeten Arbeitsvertrag sozusagen. Aber wenn ich hier bin und keine richtige Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt habe, aber auch vielleicht, aber dennoch mein Aufenthalt regelmäßig abläuft und ich nicht weiß, ob ich dann hier bleiben darf oder nicht, das macht die Psyche der Menschen unheimlich viel. Deswegen muss sofort daran gehandelt, damit man als Mensch, als normaler Mensch, der von Leipzig nach Erfurt umgezogen ist, sagt, okay, ich lasse mich erstmal hier nieder, ich bin hier sozusagen und dann kann ich loslegen, dann ist es egal, wie ich mit der Arbeit umgehe, weil ich bin sicher. Ich weiß, ich wohne hier, ich bin in Erfurt, ich bin sicher, deswegen, wenn ich jetzt mit diesem Weg eigenen Unternehmer zu gründen oder irgendwo angestellt zu sein, das nicht klappt, dann nehme ich einen anderen. Aber ich weiß, ich bin hier. Vor die Menschen, weil sie nicht wissen, dass sie hier sind, das macht sehr viel mit denen aus, wie sie auch mit der Arbeitswelt. Deswegen die Bürokratie abschrauben, Niederlassung sofort geben, damit derjenige sicher sein konnte. Niederlassung heißt, das kann man auch ändern. Behörden können sogar eine Staatsangehörigkeit innerhalb von 10 Jahren zurückverlangen. Von daher, sie müssen nicht unbedingt so viel Angst haben, dass die Leute hier bleiben werden. Und selbst wenn, why not? Na, also es wird gebraucht, es wird immer wieder gebraucht, sozusagen. Und zweitens, mal nachzudenken, ob es gesund ist, geprägt von einer Sprache zu sein. Na, also es, Deutschland ist ein besonderes Land, wenn man nur zu den europäischen Nachbarländern sich vergleicht. Alle lernen intuitiv in der Schule oder außerhalb anderen Sprachen. Sogar der Fernseher läuft mit anderen Sprachen. In Deutschland wird alles synchronisiert. Na, der Arbeitsmarkt muss ein bisschen attraktiver sein, besonders was internationale Sprachen angeht, sozusagen. Und sich langsam öffnen, dass man auch in anderen Sprachen arbeitet. Das erleichtert erstmal die Fachkraftmängel, auf jeden Fall sie hierher zu holen, attraktiver zu machen, weil einfach Deutsch zu lernen ist verdammt schwer. Und du lernst das und du gehst auf der Straße entweder in Bayern oder auf Thüringen und dann wird mal dann dir sagen, guten Tag. Und dann überlegst du zweimal, was die Lehrerin gesagt hat. Es ist wirklich super schwer, sozusagen. Aufenthalts, also Niederlassung, dann nochmal die Erleichterung von der Sprachbarriere, sozusagen. Und das wäre schon 2 gute Schritte. Dann ist es halt die Frage, wie die Unternehmer das halt aufbauen. Es ist eine individuelle Sache, sozusagen, wie sie mit dem Arbeits umgehen werden als Team oder als Unternehmer ist es sehr auch sehr unterschiedlich, was man arbeitet, ob das in der Industrie oder in der Dienstleistung, in Lager oder im Krankenhaus. Da muss dann weitere Schritte von Experten nochmal sozusagen wahrgenommen werden und umgesetzt werden. Und die Arbeit an Diskriminierung, also die grundsätzliche Arbeit an Bildung, an Diskriminierung, ne? Erstens, die armeren Menschen die Möglichkeit zu geben, auch sich weiterhin zu bilden. Sozusagen, dass man nicht bestimmte Hierarchie hat, dass bestimmte Leute bestimmte Positionen haben, weil sie das studiert haben oder weil sie das können, weil, ne, seit immer, und mehr an die Bildung arbeiten, auch in stehenden Unternehmer wie jetzt, dass man vielleicht Maßnahmen ergreift und sagt, es gibt bestimmte transkulturelle Training, die dann gemacht sein muss. Alles Vorschriften. Das wird, glaube ich, allen gut tun. Das macht die Mitarbeiter sogar lebendig. Nicht nur die MigrantInnen, sondern auch die Deutsche selbst, wenn sie selber auch auf der Arbeit in Beziehung gehen. Und ich will nur mal eine Sache erläutern. Ganz kurz, es wird in der Gesellschaft immer wieder davon gesprochen, Privat und Arbeit. Und das ist eine große Abtrennung. Da frage ich mich vor die Menschen, die hier sind, was ist dann Privat und was ist dann Arbeit? Ist es nicht deine Lebenszeit? Und darüber muss man ja ebenfalls auch nachdenken.
Das ist total witzig, weil genau darüber hatte ich gerade ein Gespräch mit meiner Chefin und meinem Kollegen, wo es nämlich genau darum ging, dass man das immer so separiert voneinander ist. Aber das kann man nicht separiert voneinander nehmen, weil alle gesellschaftlichen Themen finden auch in einem Betrieb statt. Und das ist eine gute Überleitung zu unserer zweiten Perspektive. Die hast du nämlich gerade schon angerissen. Und zwar gehen wir jetzt mal in die Perspektive von Kolleginnen und Kollegen, mit denen Migranten und Migrantinnen zusammenarbeiten. Nehmen wir mal an, ich arbeite in einem Betrieb und dann kommt jemand dahin und spricht nicht so gut Deutsch und ich merke, ich habe irgendwie Berührungsängste, die Person arbeitet anders als ich, da haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, es gibt ja ganz andere Art und Weisen, wie man arbeitet, sowohl persönlich, aber auch vielleicht kulturell bedingt. Was würdest du dieser Person raten? Wie gehe ich als meinetwegen deutscher Industriearbeiter damit um, wenn ich das so bei mir feststelle?
Das ist einfach mal wahrnehmen und ansprechen.
Also das Gespräch suchen.
Ja, wahrnehmen und ansprechen und zu sagen, ich habe Angst, es hat mit dir nichts zu tun. Ich bin derjenige, der Angst hat, sozusagen. Also sich und die eigenen Gefühle wahrnehmen und das ist ansprechen. Das wird unheimlich viel dafür tragen, dass man gleich in eine menschliche Beziehung geht und nicht irgendwie du bist der Fremde, sondern ich habe Angst. Da muss man sich eher fragen, warum habe ich diese Angst? Wofür? Also das ist eine Frage, die bei den Enden bleibt. Es hat mit der Person nichts zu tun. Da habe ich keinen Rat, wie man mit der Person spricht. Man muss sich wirklich mal fragen, warum habe ich Angst vor Dunkelheit? Warum habe ich Angst vor fremden Menschen, die fremd für mich sein können? Also wir haben als Menschen Ängste von das Unbekannte. Das ist dann da. Wenn ich das aber wahrnehme und das anspreche, dann habe ich einen Zugang zu mir, aber auch finde ich einen Zugang zu der Person, weil das ist halt sehr menschlich. Es hat mit der offiziellen Rolle nicht mehr zu tun, weil wir spielen eine Rolle auf Arbeit. Es gibt immer unformelle Rollen und formelle Rollen und wir wechseln dann immer. Deswegen wäre mein Rat einfach, sich kurz wahrnehmen und sich die Frage stellen, warum habe ich diese Angst? Und wenn man die Frage für sich beantwortet hat oder dieses Gefühl auch ansprechen, das hilft unheimlich viel weiter, da kommt man in Kontakt.
Und das finde ich voll schön, was du gesagt hast. Und was würdest du Migranten raten? Aber in dem Sinne, sie merken, die Person hat vielleicht Angst oder Berührungsängste, spricht es aber nicht an. Und sie weiß ja, natürlich ist die Person nicht das Problem, aber ich glaube, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man das so feststellt. Was würdest du da auch das Gespräch suchen mit der Person oder was würdest du da für einen Ratschlag geben?
Es ist halt die Frage, welche Beziehung haben die beiden? Also ich sehe nicht, dass die Migranten das die Verantwortung dafür übernehmen, wenn sie merken, dass der andere Angst hat. Aber wir sind dennoch am Endeffekt Menschen. Ich würde genau das Gleiche raten, weil dieses sich wahrnehmen und auch die Gefühle wahrnehmen und mitteilen, das kennen wir als Menschen in solchen Welten nicht mehr. In unseren Zeiten sind die Leute rationalisierter, generell. Sozusagen, oder sie werden ihre eigenen Ängste nicht besprechen. Aber diese Ängste ermöglicht einfach mal den Zugang zu sich, aber auch zu den anderen. Ich würde genau das Gleiche eher tatsächlich raten, weil das ist eine Situation, die mit Unbekannten zu tun hat, unbekannte Atmosphäre, und man muss darüber sprechen. Wenn man darüber gesprochen hat, dann hat man das beschrieben. Man erkennt das an und geht man damit weiter.
Ja, das macht einen großen Unterschied. Das glaube ich nämlich auch, wenn man Sachen einfach mal ausspricht und beschreibt, weil es ist ja erstmal nichts Verwerfliches per se, dass ich sage, okay, irgendwas ist unbekannt, ich habe irgendwie vielleicht Angst davor, aber es ist dann ein großer Unterschied, ob ich mich dem hingebe oder ob ich sage, okay, ich werde jetzt proaktiv und will meine Ängste auch abbauen, weil ich glaube, Ängste werden ziemlich schnell abgebaut durch Kontakt, durch direkten Kontakt.
Also Angst ist es eigentlich nur ein Wichter, der uns sagt, es stimmt irgendwas nicht mit den Bedürfnissen. Und wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. So, wenn wir in einer unbekannten Umgebung sind, dann bekommen wir die Angst, die uns eigentlich sagt, nimm deine Bedürfnisse wahr. Das ist unbekannt für dich, du brauchst Sicherheit. Sicherheit geht mit Kommunikation. Sprich mal das an.
Was würdest du denn sagen, sind denn Chancen, die auch aus so einem Arbeitskontext entstehen, wenn man interkulturell arbeitet, wenn mein Kollege nicht die gleiche Sprache spricht, aus einem anderen Land kommt, was hat das denn für Chancen?
Einfach mal diese Vielfalt der Menschheit kennenzulernen und davon etwas zu lernen. Ich habe sehr viel in der Zeit in Deutschland gelernt, weil ich mit unheimlich unterschiedlichen Menschen umgegangen bin, die in der Bankenszene sind und nur am Feiern, Antikapitalist sozusagen, bis zu den Leuten, die in Ministerien arbeiten. Unterschiedliche Gesellschaftsschichten habe ich begegnet und das hat mein Leben bereichert, weil jeder Mensch hat ein eigener Umgang mit Krisen, mit Situationen, Erfahrungen, wie man halt sich auslebt, die Nachhaltigkeitsebene. Es ist gesellschaftlich hier viel stärker zum Beispiel als in Syrien, weil in Syrien gibt es der Krieg und der Wirtschaft, die Wirtschaftsprobleme, da war Nachhaltigkeit ganz am Ende. Das ist nicht am Top der Pyramide von den Bedürfnissen, was die Gesellschaft quasi erreichen möchte. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Beispiele, was man aus anderen Menschen kennenlernt. Und ich sehe, ehrlich gesagt, in Deutschland unheimlich großer Potenzial, die Welt kennenzulernen, ohne unbedingt irgendwo hingehen zu müssen. Da lebt man sich aus und nicht durch Essen und Trinken und Hummus und irgendwie ein Afrobeat, das sind die klischeehaft konsumieren. Ich meine das Sein, einfach mit jemand anderen sein. Bestimmte Erfahrungen zusammen machen, Gespräche gehen, andere Art und Weise nachzudenken. Sprachen bestimmen unseres Denken. Lerne mal andere Sprachen, man ist freier. Weil man muss nicht in der gleichen Mentalität denken. Als ich Deutsch zum ersten Mal auch gelernt habe, intensiv, hat mir die Augen aufgemacht. Nicht, weil die Sprache reich ist. Es gibt viele andere Sprachen, die reicher als die deutsche Sprache. Aber diese Art und Weise, wie man mit dem Leben umgeht, und das in der Sprache zum Beispiel verankert. Von daher, ich sehe das als tolle Chance, einfach mal die Menschheit kennenzulernen. Über 8 Milliarden Menschen sind super vielfältig. Wie ein Mensch in den Bergen in Pakistan oder Afghanistan lebt, ist ganz anders als der Mensch, der in den Alpen aufgewachsen ist. Und die sind beide Menschen. Die haben viel mit der Zivilisation nicht unbedingt zu tun durch Social Media und das und jenes. Die sind nicht geprägt von unseren letzten 100 Jahren. Die sind auf den Bergen. Aber dennoch lieben sie ganz anders. Und da fragt man sich, warum und wieso? Es ist die Schönheit. Jeder Mensch ist halt wirklich sehr wertvoll und das ist halt wirklich guter Chance. Ich muss nicht unbedingt in den Urlaub fahren. Ich muss nicht sehr viel dort kennenlernen. Es reicht mir einfach mal am Wochenende bei Freunden aus Afghanistan auf einer Geburtstagfeier Musik aufzulegen. Und dann habe ich so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt, wo ich dachte, es fühlt sich an wie eine Woche Urlaub, weil das war sehr intensiv, sehr neu, sehr lebendig. Es war schön, ja.
Ja, total schön. Ich glaube, auch viele Leute sagen immer, wir wollen in Urlaub reisen, Kulturen kennenlernen, ne? Aber dass man das eigentlich in Deutschland ziemlich nah erleben kann und gar nicht weit dafür gehen muss oder fahren muss und das auch nutzen kann, so auch im Arbeitskontext, die Leute wirklich kennenzulernen und zwar wirklich kennenzulernen, wie du es gerade beschrieben hast. Gehen wir mal von diesem persönlichen Ebene auf die arbeitsmarktpolitische Ebene. Das würde ich gerne nochmal mit dir besprechen. Was denkst du denn, was sind Herausforderungen für den Arbeitsmarkt, wenn es viele Migranten und Migrantinnen gibt?
Herausforderungen? Mhm. Die Herausforderung, finde ich, existiert nicht so richtig. Die Herausforderung ist es nicht auf dem Arbeitsmarkt in dem Sinne, sondern eher in den Behörden. Weil sie legen sich Steine im Weg durch den vielen Gesetzen und Umgang. Ich denke, auf dem Arbeitsmarkt hat man nicht so große Herausforderungen, sondern eigentlich ein optimaler Wachs vor das kapitalistische System. Es ist halt so. Aber es ist ein kontinuierlicher Wachs. Wir können nur mal kurz Erfurt nochmal ansprechen, der sich an Erfurt 2015 erinnert. Kann jetzt gerne 2022 trotz Corona, 2 Jahre, einfach mal sich Zeit nehmen, durch die Straßen zu laufen und zu sehen, allein auf dieser Geschäftsebene innerhalb der Stadt, wie vielfältig das geworden ist und wie krass das gewachsen ist, innerhalb von kürzester Zeit. Da brauche ich nicht so viel zu sagen. Also ich sehe das sehr positiv sozusagen und auch sehr viele neue Ideen, junge Menschen kommen und arbeiten genau kontinuierlich an neuen Themen, Herausforderungen und das braucht das Land, besonders auch Ostdeutschland. Es gibt sehr viele ältere Menschen hier, sie gehen in Wohlstand in wenigen Zeiten, sie haben eh Probleme mit der Rente. Sozusagen, es wird wenig eingezahlt, damit es ausgeschottet werden. Und wenn es nicht dazu kommen wird, dass jungen Menschen quasi hier aufgenommen werden können, wird es in wenigen Jahren ziemlich schlimmer werden. Weil wir reden nicht nur von Geschäften, von Unternehmern, wir reden aber auch von staatlichen Behörden, die nicht mehr in der Lage wäre, ihre Arbeit zu machen. Und ich gebe nur ein Beispiel. Jetzt 2022, nach 8 Monaten ungefähr Krieg in der Ukraine, sind über 1 Million Ukrainer in Deutschland angekommen. Und das ist mehr als die Geflüchtete 2015, wo das gesamte Land auf die Medienebene, aber auch auf der Straße, auf den Kopf gestellt wurde damals. Es wurde von einer Krise gesprochen. Wir haben das erreicht. Und es ist noch viel mehr. Und gerade sind die Landkreise, die Behörden sind alle überfordert. Das kann ich nur aus meiner Arbeit berichten. Man kann das auch in der Presse sehen. Das heißt, das Land ist an Limit. Es fehlt an Personal, grundsätzlich an Personal. Weil wenn die Menschen da sind, kann man alles weiterlaufen. Ob das auf dem Feld ist oder in der Behörde oder halt auch in einer Firma. Und in Ostdeutschland, es gibt sehr viele Orte, die man halt wieder beleben kann. Erstmal die Dörfer, das ländliche Raum wurde quasi nicht ordentlich entwickelt nach der Wende. Das muss man auch sehen. Im Osten, viele haben den ländlichen Raum verlassen, und da viele Firmen, die staatlich waren nach der Wendezeit, und gerade es war also ein Tag hinter der Einheit, waren alle staatlichen Firmen halt geschlossen. Auf dem Land, überall, egal wohin man geht, gibt es halt verlassene Gebäude. Und das verfehlt, weil man nicht wirklich daran arbeitet. Der Potenzial ist da, ob das Wohnraum ist, ob das Fläche zum Arbeiten. Das Land kann eigentlich nur wachsen und wieder zu einem Weltmodell sein, sozusagen. Wenn man die Ressourcen, die Chancen, die gerade hier sind, nicht mal ausnutzt und auch noch die Grenze wieder öffnet, dass viel mehr Menschen kommen können.
Mhm. Also gerade mit dem demografischen Wandel. Ich weiß gar nicht, ob das so viel auf dem Schirm haben. Ich habe da also den demografischen Wandel schon, aber ich habe auch letztens eine Studie gelesen, dass Thüringen würde aussterben faktisch, ohne dass Menschen hierher kommen, weil es gibt einfach sehr, sehr viele alte Menschen, und die versterben einfach mit der Zeit, und junge Menschen, selbst die in Thüringen geboren sind, gehen vielleicht weg, gehen woanders studieren, machen eine Ausbildung, und da kommen einfach gar nicht genug Kinder nach. Und man möchte ja Thüringen auch erhalten, und das ist ja eine große Chance. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Deutschland wird ja auch sehr positiv dargestellt, und dass viele Menschen dann auch hierher kommen, weil sie sich gute Arbeitsbedingungen oder generell Zukunftsperspektiven erhoffen. Würdest du denn sagen, Deutschland ist ein Einwanderungsland? Ich habe das ja einfach so als Aussage gesagt, ne? Arbeiten in Thüringen, Chancen und Herausforderungen eines Einwanderungslandes. Denkst du, dass das eins ist?
Also wenn ich realistisch aus der jetzigen Gesellschaftssicht das betrachte, würde ich sagen, Statistik ja, absolut. Und wenn ich nochmal ein bisschen die Menschheitsgeschichte wahrnehmen würde, es war immer so. Es war immer so, dass es in Bewegung war. Im Zweiten Weltkrieg wurden sehr viele Menschen quasi verfolgt und gebracht worden. Das hat damit zu tun, dass wenig Nicht-Deutsche hier sein könnten. Man muss es ja auch wahrnehmen, da fragt man sich, 6 Millionen Juden in den 50ern, wie viel werden sie eigentlich heutzutage sein? Ne? Vielleicht mal 10 Millionen, 15 Millionen von der gesamten Bevölkerung. Deutschland war und ist immer noch ein Einwanderungsland. Und das bezieht, wir sind zwar in Deutschland, sprechen wir darüber, aber eigentlich jedes Land auf der Welt ist ein Einwanderungsland. Die Grenzen, wie wir sie kennen, sind nicht mal 70 Jahre alt. Vorher gab es das nicht.
Ja, das ist eigentlich so verrückt, ne? Dass wir ja eigentlich über ausgedachte Ländergrenzen sprechen und dass man dann immer so ein Gefühl hat von, oder manche Menschen, dass es das Deutschland, aber es gibt nicht das Deutschland, weil es verändert sich ja über die Jahre und das sind im Prinzip ausgedachte Ländergrenzen.
Genau, es ist ja 70 Jahre gewesen, seitdem weltweit durch kolonial verstärkt sehr viele Grenzen auf der Welt gezogen werden und die Europäer haben ihre Grenzen nicht geöffnet. Sie handeln seit 2000, eigentlich sogar schon vorher, aber es gab mal mehrere Bücher, kann man von der Bundeszentrale für politische Bildung nochmal nachschauen. Es gibt ein Buch, heißt Diktatoren als Durchsteher Europa. Da wird da drin in dem Buch alle Deals, die Europäer grundsätzlich Frankreich und sozusagen Deutschland, weil sie wirtschaftlicher Macht haben, sie haben mit allen gedealt. Also Mauritanien, mittlerweile sogar heutzutage Libyen, obwohl keine richtige Regierung gibt. Sie haben mit allen zusammengearbeitet, ob sie Menschenrechtsverletzungen haben oder nicht, wie zum Beispiel Sisi in Ägypten zurzeit oder mit Erdogan. Sie haben den Weg 2016 geschlossen. Es wird immer wieder halt Geld ausgegeben, damit die Leute eigentlich nicht hierher kommen. Und die dann hierher kommen sollen oder konnten, sollen selektiv. Aber Europa steht vor diesem Problem. Es ist eine ältere Gesellschaft. Die wird aussterben, wenn Menschen nicht wirklich hier kommen werden und das mit aufbauen. Es ist halt, es ist die älteste sozusagen Bevölkerung auf der, also Kontinent. Deswegen, es ist 70 Jahre alt und das sieht man, diese Abgrenzung von innen und außen, das ist ungesund. Für die Menschen, die hier sind, sozusagen, aber auch vor das Wachstum der Menschheit.
Ja. Ja. Um ein letztes Thema zu reißen, ich du so im Thema Gewerkschaften, hast du da so ein bisschen, ich frage es uns einfach mal und wenn nicht, dann.
Ich sitze ja gegenüber von den Gewerkschaften in einem Haus. Also okay. Ich bin mehr oder stimmt. weniger ja. Gewerkschaftler, kann man eigentlich sagen. Aber nein, ich bin nicht drin mit den Gewerkschaften. Ich habe Beziehung mit denen. Ich versuche heutzutage auch das Prinzip zu verstehen, kennenzulernen. Gewerkschaften sind eigentlich auch eher politische Bewegung als irgendwie ein Dachverband. Und ich habe noch keinen Zugang zu denen gehabt, weil in meiner Heimatland war das verboten. Ich konnte mich politisch nicht engagieren. Ich kenne das alles nicht. Es gibt sehr viele Sachen, das bringen auch die Leute mit. Weil man in einem Demokratiesystem lebte, also im Vergleich zu einem Diktatorsystem, kennt man sehr viele Sachen nicht, sehr viele Potenzial ja nicht sozusagen. Genau, und ich versuche das kennenzulernen, aber eine Sache kann ich sagen, dass sie sehr linksorientiert sind.
Es kommt vielleicht auch auf die Gewerkschaft an, aber du hast eigentlich schon so ein bisschen sogar meine Frage beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe, weil meine Frage wäre, ob du dir erklären kannst, warum Gewerkschaften weniger, also prozentual gesehen, wenn man einfach mal so sich die Gesellschaft anguckt und wie viele Migranten und Migrantinnen es gibt immer noch sehr viele, wenig Gewerkschaftsmitglieder, die Migrant oder Migrantin sind. Und ob du eine Erklärung dafür hast. Aber du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, weil es das in dem Heimatland vielleicht gar nicht gab.
Richtig. Und da muss man das noch intensiver kennenlernen sozusagen. Sie bewegen sich mittlerweile, aber es braucht noch ein bisschen mehr. Und ich denke, Gewerkschaften zwar für vielen Deutschen bekannt als Name oder was sie dann ungefähr machen, aber normale Menschen werden nicht wirklich auch viel erfahren über Gewerkschaften, normale Deutsche. Also weil die Gewerkschaften hat sich ein bisschen nachgelassen, glaube ich, auch mit den Mitgliederzahlen. Die haben nicht das große Gewicht wie früher, wie Gewerkschaften in westlichen Ländern zum ersten Mal entstanden, weil Gewerkschaften hat sehr viel mit Kapitalismus zu tun.
Es ist total schade, dass viele junge Leute wissen auch gar nicht richtig, wofür Gewerkschaften stehen und warum sie dann überhaupt wichtig sein können für einen selber auch. Weil die kämpfen ja zum Beispiel auch für unseren Lohn, für Tarifverhandlungen und das ist super wichtig.
Absolut, ja.
Dann kommen wir zur letzten Frage, Adam. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, irgendwas, was du sagen willst, dann wäre jetzt der Raum dafür.
Vielleicht, dass man anfängt, darüber nachzudenken, wie baue ich meine eigene gesellschaftlichen Beziehung? Also Arbeit oder Privat, das sind nur die Beschreibungen, aber dennoch ist es ein Alltag sozusagen. Der Mensch erlebt fast den ganzen Tag, tagsüber, abend, zu Hause, außerhalb, auf der Straße und begegnet sich mit Menschen, die eigentlich immer wieder als fremd wahrgenommen werden, wie einen riesigen Bahnhof in Frankfurt sozusagen, ständig fremde Menschen. Man muss, glaube ich, mal langsam wieder darüber nachdenken, wenig so auf dieses Haben-Ebene in seiner Vertrauenheit zu verstecken und mehr sein, mehr sichtbar werden und in Kontakt treten. Das würde ich mir generell von der Gesellschaft, ob mit Flucht, Migration, Erfahrung oder ohne. Das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit, mal wieder menschlich gut miteinander sein zu können, um überhaupt gut leben zu können, vor jetzt und aber auch für später. Es ist am Endeffekt nur ein Leben.
Dankeschön, mir hat das total Spaß gemacht. Danke auch, was du so erzählt hast und ja, schön, dass du da warst.
Ich danke dir.
Ich denke, das, was Adam immer mal wieder gesagt hat, ist hier auch am Ende nochmal hervorzuheben. Kommt in Kontakt, wenn ihr Ängste habt. Nehmt das im ersten Schritt für euch an und dann ganz wichtig, sprecht das aus. Redet mit den Menschen. Auch wenn das erstmal vermeintlich der unangenehmere Schritt ist. Ihr werdet überrascht sein, wie schnell sich Ängste und Vorurteile abbauen können. Also traut euch. Und habt dabei immer die Perspektive des betroffenen Migranten im Kopf, der vielleicht einen schon sehr traumatischen